Feinschmeckertouren, Folge 386.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, ciao, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind mal wieder in einem ganz außergewöhnlichen Hotel, nämlich im Hotel Drumlerhof in St. in Taufers am Eingang zum Ahrntal. Du hörst in dieser Folge ein Interview mit Stefan Fauster, der Besitzer, mit seiner Frau von diesem Hotel, über die ganz besondere Philosophie, die auch viel mit seinem persönlichen Lebensweg zu tun hat, und unsere ersten Eindrücke über dieses Hotel. Wir sitzen hier mit Stefan Fauster, mit seiner Familie, Inhaber vom Hotel Drumlerhof. Und der Drumlerhof hat eine ganz spezielle Philosophie, die wir unheimlich spannend finden. Diese Philosophie hat aber viel damit zu tun, Herr Fauster, wie Sie aufgewachsen sind, was Sie geworden sind. Erzählen Sie doch bitte darüber mal ein bisschen was.
Ja, ein schönes Hallo auch von mir. Ja, ein bisschen, wo ich herkomme und warum wir gewisse Sachen machen und warum wir gewisse Sachen nicht machen. Ich bin geboren 1964, bin aufgewachsen auf einem kleinen Bergbauernhof, der sehr steil war, aber das war zu der Zeit hier eigentlich in diesen Tälern ganz normal, dass man auf so einem Hof aufgewachsen ist. Und wir waren 6 Geschwister und wir hatten auf diesem Hof 3 Schweine, 3 Kühe und von denen mussten wir leben. Der Hof hat 2,5 Hektar, also wir reden hier nicht von Industriebetrieben mit 1000 Hektar, sondern von 2,5 Hektar und von denen mussten wir leben. Also es hat sehr wenig gegeben bei uns von den materiellen Dingen. Was wir im Überfluss hatten, das war einfach, was wir gekriegt haben von unseren Eltern, das war Liebe, Geborgenheit und einfach die Werte, was sie uns mitgegeben haben. Heute spricht man ein bisschen von diesen Circular Economy, No Waste. Also wenn wir auf den Hof diese Systeme nicht angewandt hätten, dann hätten wir nicht überlebt auf so einem Hof. Und das war zu der Zeit ganz normal. Man hat nichts weggeschmissen, man hat alles aufgebraucht. Nicht wie heute, wenn dir etwas fehlt, eine Schraube, dann fährt man in den Supermarkt oder in einen Laden und kauft sich was. Das hat es nicht gegeben, weil es hat nichts gegeben. Und da hatte man so lange in der Kiste drin gesucht, bis man den Schraufen gefunden hat, um die Maschine auch wieder in Gang zu setzen.
Ja, und wenn Sie da oben gewohnt haben, also relativ abseits, würde ich mal sagen, oder so kann ich mir das vorstellen, wie sind Sie dann überhaupt dazu gekommen, in die Tourismusbranche einzusteigen?
Bei diesem Hof war auch, wie es in jedem kleinen Bergdorf war, war irgendwo halt auch der Dorfgasthof dabei, neben der Kirche. Denn wir sind wirklich dort neben der Kirche. Und wir waren auch das Dorfgasthaus. Aber Sie müssen sich vorstellen, das war ein Dorf mit 100 Einwohnern. Wir hatten dort kein fließendes Wasser, keine Toiletten noch richtige. Das hatten wir alles nicht zu der Zeit, als ich Kind war. Wir mussten noch mit kleinen Kübeln als Kinder schon der Mutter das Wasser in die Küche bringen, damit sie dort kochen konnte. Also wir sind sehr in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Schwestern hatten zum Beispiel nur ein Kleid am Sonntag. Eine musste deswegen um 7 Uhr in die Messe gehen, die andere musste um 9 gehen, damit sie sich das Kleid austauschen konnten. Wir hatten zum Beispiel im Winter immer Raureif in unserem Zimmer auf den Betten drauf, aber wir hatten nie zu kalt, denn unsere Eltern haben uns so gut versorgt mit doppelten Decken, mit einer Wärmflasche. Und das war zu der Zeit aber auch ganz normal. Es war nicht, jetzt hört sich das vielleicht verrückt an, aber das war zu der Zeit total normal. Und wir waren mit den wenigen Sachen, was wir hatten, waren wir alle sehr glücklich, weil rund um uns herum, die anderen Bauern, die waren alle auf gleichem Level. Wir hatten alle nichts und alle haben Raureif im Zimmer drinnen gehabt und sind den ganzen Sommer barfuß gegangen. Warum ich dann in den Tourismus gekommen bin, ist logisch. Ich bin in der Küche bei meiner Mutter zwischen den Kochtöpfen aufgewachsen und logischerweise hat sie uns dann auch die Liebe zum Essen, die Liebe zum Kochen, aber auch die Liebe, um Gäste zu empfangen, mitgegeben. Sie war eine sehr gute Gastgeberin in dem Kleinen, was wir dort hatten. Und das hat mich auch immer inspiriert und ich war immer sehr nahe bei ihr, auch in der Küche und überall. Und deswegen hat sie uns diese Liebe mitgegeben und deswegen bin ich auch dann im Tourismus gelandet und sehr glücklich auch dabei.
Sie haben gesagt, Sie sind Jahrgang 64. Also ich würde mal persönlich mal ganz uneigennützig sagen, war der Beste ever. Und ja, also ich finde das faszinierend, was Sie schildern, weil heutzutage junge Menschen, wahrscheinlich fragen werden, ja, wie seid ihr da ins Internet gekommen ohne Smartphone? Ja? Also es gab ja das nicht und ich kenne es zwar aus der Stadt, aber natürlich, wir waren auf der Gast, wir haben mit Freunden gespielt und irgendwann sind wir halt heimgekommen, wenn es Abendessen gab. Das war eine völlig andere Zeit, das finde ich toll. Sie haben auch gesagt, naja, normaler Tourismus, Sie sind in diesen Tourismus schon reingewachsen, so wie Sie gerade berichtet haben, aber normaler Tourismus, das ist nichts für Sie. Was ist genau so der Punkt, wo Sie sagen, das wollte ich schon immer anders machen und das machen wir hier in unserem Familienbetrieb auch genau deshalb anders?
Ich bin mit 13, dann musste ich von zu Hause weggehen, arbeiten schon. Ich bin mit 13 Jahren schon nach Corvara und das war zu der Zeit eine Tourismushochburg schon. Und ich bin von diesem armseligen Berggasthof in das Hotel nach Corvara gekommen. Das war für mich wie, wenn heute jemand nach Las Vegas fährt, keine Ahnung was. Ich habe das noch nie gesehen als Kind. Orangensaft, Frühstücksbuffet, das nie mehr aufgehört hat. Das war für mich eine fantastische Welt. Ja. Aber ich habe auch gesehen, dass es ein wahnsinniger, Verschwendung ist gewesen. Nicht? Und das hat mich immer schon gestört im Tourismus. Und ich habe da immer schon drüber nachgedacht, wie könnte man Tourismus ein bisschen anders gestalten, ohne dem Gast Wohlbefinden zu nehmen, ohne Verzicht zu sein. Einfach nur aufzuzeigen, schau, es geht anders. Denn momentan hören wir von der Politik nur, du darfst nicht fliegen, du darfst nicht Fleisch essen, du darfst nicht Auto fahren, du darfst das nicht und du sollst das andere nicht. Die Leute werden einfach stuf, wenn sie immer noch Verbote hören. Und ich habe mir immer gedacht, ich muss mir was ausdenken und darüber nachdenken, wie kann ich das gestalten, damit wir weniger verbrauchen, aber nicht verzichten müssen. Das habe ich eben probiert, dann hier in diesem Hotel oder in unserem Familienbetrieb hier hereinzubringen. Weil für mich war einfach so, was ich gesehen habe, auch in den 70er Jahren, als der Tourismus hier in Südtirol so richtig explodiert ist, was der Tourismus, was für ein ressourcenverbrauchendes Monster ist. Und da müssen wir uns einfach ehrlich sein. Weil, wie ich vorhin Ihnen erzählt habe, vielleicht, dass wenn wir in Urlaub gehen, dass wir teilweise auch unser Gehirn in den Urlaub schicken. Und das ist einfach für mich einfach nicht richtig. Und wir zeigen einfach hier auf ein bisschen, wenn man ein bisschen weniger konsumiert, aber dafür besser, dann geht es uns besser, es geht der Umwelt besser und es fehlt uns an nichts.
Apropos Konsum, wenn Sie dann sagen, weniger konsumieren oder anders wahrscheinlich auch konsumieren, was bedeutet das? Also auf was darf sich ein Gast bei Ihnen einstellen, wenn er bei Ihnen ein Zimmer bucht, was jetzt die kulinarische Komponente betrifft?
Also bei der kulinarischen Komponente ist für uns, durch den ich ja zwei Herzen in meinem Körper habe, zwei Herzen. Eines ist der Landwirt, ich bewirtschafte ja auch den Heimathof, den was ich hatte, oder wo ich herkomme, den bewirtschafte ich immer noch, mittlerweile auf biologische Anbauweise. Und auf der anderen Seite habe ich das Herz vom Unternehmer und vom Hotelier. Vom Kulinarischen her ist für mich sehr wichtig, weil ich weiß, weil ich auch Bauer bin, wie lange es braucht, bis ein Apfel hier im Teller ist. Und dann sehe ich oft, wie viel wenig Wertschätzung die Menschen dieser Frucht geben. Und da geht es nicht nur um einen Apfel. Das kann ein Reiskorn sein, das kann ein Brot sein, das kann irgendein Lebensmittel sein. Den Menschen ist momentan nicht bewusst, wie viel Arbeit hinter einem gut produzierten Lebensmittel drinnen steckt. Wenn ich heute einen industriell produzierten Mist habe teilweise, ist es egal. Den kann ich auch verschwenden, weil der hat keinen Wert. Aber so ein Lebensmittel hat einen sehr hohen Wert. Und was für uns wichtig ist in der Kulinarik, dass wir die Lieferketten kennen. Denn momentan sträubt sich ja alles, die Lieferketten offenzulegen. Die EU sträubt sich, bei uns sogar die kleinen Organisationen, die Restaurants sträuben sich. Für uns, als wir das gehört haben, das war für uns kein Thema, weil das ist für uns normal, dass ich die Lieferkette kenne. Aber die Lieferkette kennen muss ich bis ans Ende, ganz, ganz hinten. Und das ist wichtig. Und wir im Drumlerhof können sagen, dass wir 80% von unseren Produkten die Lieferketten kennen und diese sind ethisch alle vertretbar. 20% kenne ich nicht, weil das ist nicht möglich momentan und das wäre auch gelogen. Und ich möchte auch sagen, wir sind nicht die ökologischen Messias hier. Ja? Wir sind nur auf einem Weg und probieren es ein bisschen anders zu machen. Wir mit meiner Familie, die Mitarbeiter, aber auch die Gäste gehen mit uns diesen Weg. Kulinarisch zurückzukommen, es gibt im Drumlerhof eigentlich alles, was man braucht. Wir haben vor ein paar Jahren die Buffets alle eliminiert. Bei uns gibt es keine Buffets, denn ich bin einfach der Meinung, ein Buffet ist eigentlich Verschwendung. Ein Buffet braucht eigentlich nur ein Gast oder ein Mensch, der nicht weiß, was er will. Weil wenn ich heute weiß, was ich will, dann kann ich es mir bestellen. Im Drumlerhof kannst du alles bestellen, du kriegst alles. Nur du musst wissen, was du willst. Aber es gibt auch eine schöne Frühstückskarte, es gibt eine schöne Abendmenükarte, wo du dir Inspiration holen kannst. Und bei uns bestellt man nicht das Menü schon am Morgen für Abend, sondern wir kochen am Abend erst frisch für unsere Gäste. Also ich bin der Meinung, von der Qualität her ist es eine sehr hohe Qualität, die wir anbieten. Das hebt uns auch von anderen Betrieben weit, weit ab.
Sie gehen ja auch, was ich gelesen habe, im Internet auf spezielle Lebensmittel, Unverträglichkeiten, Allergien ein. Also bei mir ist es ja beispielsweise das Problem des Histamins. Das ist ja oft schwierig im Restaurant da was zum Essen zu finden, wo ich weiß, dass es mir am nächsten Tag trotzdem gut geht und eben nicht schlecht geht. Und ja, wie haben Sie da Ihr Konzept ausgerichtet?
Ja, da haben wir uns eigentlich spezialisiert und auch durch einen Zufall ist das so geworden. Bei der Geburt meiner jüngsten Tochter vor 25 Jahren hat man bei meiner Frau die Zöliakie diagnostiziert. Also das ist eine Unverträglichkeit auf den Klebereiweiß, was ja in allen Getreideprodukten drin ist, Weizen und überall nicht. Und sie musste da komplett die Kost umstellen, kein Brot, keine Nudeln und das. Wir wohnen in Italien, Genussland, Problem nicht. Ja, aber es war die einzige Möglichkeit, dass es ihr gut geht. Und dann hat sie diese Diät halt auch angefangen. Und wir haben dann angefangen, auch zu probieren, zu Hause ein bisschen was zu machen. Das Brot zuerst war es entweder flüssig wie Wasser oder hart wie ein Ziegel. Und dann langsam hat sich das aber entwickelt, das Know-how. Und dann haben wir gesagt, warum bieten wir das nicht in unserem Hotel an? Das haben wir gemacht. Und seitdem kann man sagen, sind wir seit 20 Jahren wirklich spezialisiert auf der glutenfreien Küche. Meine Frau hat auch ein Kochbuch herausgegeben, das heißt Know-how Gluten-Free und das gibt es auch überall zu kaufen. Durch den sind wir auch auf andere Allergien eben, sensibilisiert worden, weil meistens geht mit der Zöliakie auch noch eine Laktoseintoleranz einher und so wie Sie gesagt haben, Histamin. Also wir sind da sehr, sehr gewissenhaft und auch gut informiert bei uns, die Mitarbeiter und auch die Küche und alles und haben uns auf das spezialisiert. Was uns momentan ein bisschen an der ganzen Geschichte ein bisschen hindert, wir haben momentan sehr viele Menschen, die sich eigentlich mit diesen Pseudo-Diäten, ja, und praktisch machen sie eine gewisse Unsicherheit zu den Menschen, die wirklich das Problem haben. Weil wir haben gestern gesagt, ja, ich bin laktosefrei. Ist okay für uns, kannst du laktosefrei essen. Aber am Nachmittag sagen sie, esse ich trotzdem meine Sahne. Aber am Abend muss das Dessert total laktosefrei sein. Da kommen unsere Mitarbeiter durcheinander. Entweder du bist laktosefrei oder du bist es nicht. Und dasselbe ist bei den anderen Sachen. Das Schlimme ist, mittlerweile definieren sich die Menschen. Wir haben uns früher definiert, was wir uns leisten konnten zum Essen. Heute definieren sich die Menschen über das, was sie nicht essen. Und das ist ein großes Problem bei uns geworden mittlerweile. Aber sonst, wenn jemand mit einer wirklichen Allergie zu uns kommt, ist er wirklich gut aufgehoben, weil wir wissen, von was wir reden. Und ich weiß, als Allergiker bist du in den meisten Restaurants ein Störfaktor, nicht? Weil du kommst dahin und produzierst ja eigentlich nur Arbeit mehr, nicht? Weil es kostet nicht mehr, aber du bist ein Störfaktor und das ist so. Und man fühlt sich dann auch so. Und bei uns ist dieser Zöliakie-Betroffene, der bei uns im Haus ist, der Zöli, der sitzt genauso unter die anderen und da läuft nicht der Kellner rum und fragt, für wem ist die Diätsuppe, ja? Denn wir kochen die Menüs glutenfrei, identisch wie die anderen, damit wir unsere Gäste, die diese Unverträglichkeiten haben, auch nicht diskriminieren.
Also das finde ich natürlich fantastisch und gerade als Betroffene, ja, da weiß ich, von was Sie reden, ja, ich weiß das ganz genau, das ist super. Ich möchte mal jetzt wegkommen von der Kulinarik hin zu Ihrem Raumkonzept, denn als wir hier reingekommen sind, habe ich direkt wirklich Holz in der Nase gehabt. Ich nehme an, ich weiß es noch nicht, ich habe Zirbenholz in der Nase und auch als wir in dieses wunderschöne Zimmer gekommen sind, diese kleine Suite, die duftet ja fantastisch nach Wald, nach Umgebung, nach Natur pur. Können Sie ein bisschen was zu Ihrem Konzept vom Design her noch erzählen?
Ja, wir sind ja ein Hotel, wir sind im Tourismus tätig und das verlangt auch, dass man die Struktur immer auch auf dem Level von der Zeit haltet, denn es ist nicht schneller abgewohnt als wie ein Hotelbetrieb. Wenn Sie bei uns hereinkommen, das erste ist einmal, wir haben einmal nicht diese riesige Hotelhalle, wie alle Hotels haben und das wollen wir auch nicht sein. Es soll ein Wohnzimmer sein, es ist ein Treffpunkt und da sind die Mädchen, die Sie empfangen. Wir haben bewusst die Rezeption nicht, dass du, wenn du reingehst, frontal auf die Rezeption rauflaufst. Hier musst du ein Mädel rein, dann musst du ein Mädel schauen, wo ist die? Und das ist gut so, weil dann kommen die Menschen mal ein bisschen runter und kommen mal ein bisschen an hier auch. Vom Raumkonzept her, wir verwenden in unserem Haus also nur die ganzen Möbel, was Sie sehen, bei uns und im Zimmer und überall, wir haben 37 Zimmer und kein Zimmer ist gleich wie das andere. Und alle Möbel sind vom Architekten entworfen worden und von einer kleinen Tischlerei hier im Armtal für uns auch gemacht worden. Wir haben keine synthetischen Düfte in unserem Haus. Wir haben alles Holzböden, sie sind Lärche oder in den öffentlichen Bereichen, wo wir hier sitzen momentan, das ist eine Eiche, weil wir brauchen hier ein bisschen härtere Böden, weil die Leute einfach auch oft im Winter mit Salz und Matsch reinkommen, brauchen wir das. Aber sonst in den Zimmern haben wir Lärchenböden. Und den ganzen Duft, was Sie gerochen haben, wenn Sie reingekommen sind, der ist wirklich von dem Holz, was wir hier haben. Und das ganze Haus, ist der alte Teil ist mit Steinen gemauert und der mittligste Teil, den was wir neu dazu gebaut haben, der ist in Holzbauweise gemacht worden. Also wenn meine Kinder irgendwann einmal keine Freude mehr haben mit diesem Haus, dann können sie es mit der Motorsäge zusammenschneiden, in den Schröder hauen und verbrennen. Ich glaube, es ist wichtig, vor allem wir im Tourismus, wir müssen schon daran denken, wie bauen wir diese Sachen wieder zurück. Denn wir dürfen heute nicht die Häuser mit irgendwelchen Plastik oder Kunststoff isolieren. Wir lassen in unseren nächsten Generationen eine Katastrophe hinten. Das kann man nicht mehr trennen. Und deswegen habe ich mir überlegt und gesagt, ich baue das Haus in Holz dazu. Die Isolierung ist eine Holzfaserplatte. Also es ist, bleibt nichts übrig zum Schluss. Wenn wir noch die Elektrokabel müssen wir rausnehmen und die Wasserleitungen, dann ist wirklich nur mehr Holz übrig. Und das ist für uns sehr wichtig. Ein bisschen was noch zum Zimmer, wenn ich was sagen darf. Wir haben oft kommen Gäste bei uns an auch. Ist ganz lustig, nicht? Denn kommen ja Gäste, die wohnen nicht in alle Hotels, wie wir haben, wo es ein bisschen, wie soll ich sagen, minimalistischer zugeht. Die kommen auch von diesen überbordenden Hotels oft, ja. Und dann kommen sie, dann begleiten wir sie ins Zimmer und dann kommen die oft zurück an die Rezeption und sagen, ah, in dem Zimmer, da fehlt was, wir fühlen uns dann nicht so gut und so, nicht? Dann sage ich meistens, wissen Sie, Sie schlafen eine Nacht da drinnen und wenn es Ihnen morgen in der Früh nicht gefällt, dann kommen Sie zu mir und ich biete Ihnen ein anderes Zimmer an, das Ihnen sicher besser gefällt. Probieren Sie es aber. Am nächsten Tag kommen zu 99,999% die Leute und sagen, wir müssen Ihnen sagen, in diesem Zimmer fehlt wirklich nichts. Und ich bin einfach der Meinung, wir müssen in den Zimmern hochwertige Möbel hineinstellen und sonst nicht mehr viel. Denn der Geist soll ja auch zur Ruhe kommen. Heute gehen wir oft in Zimmern hinein, die sind vollgestopft mit irgendwelchen Dekoschrott und dann nochmal eine Lampe und noch ein Rüschchen da und ein Rüschchen dort und hier noch einen Sessel, den kein Mensch braucht. Alles unsinnige Dinge. Aber wenn ein Mensch von so einem Zimmer zu uns kommt, dann denkt er, wo bin ich hier? Verstehen Sie? Aber in Wirklichkeit kommen sie dann wirklich und sagen, nein, es geht uns gut, weil auch der Geist muss zur Ruhe kommen.
Also wenn Sie da so viel Wert drauf legen, dann bin ich jetzt gespannt auf die Antwort, die ich jetzt bekomme. Haben Sie dann womöglich auch noch Ihre Betten so ausgerichtet, dass ich nicht auf Wasseradern und Erdverwerfungen und so weiter schlafe, also wo ich keine Störfaktoren habe, wo ich gut schlafen kann?
Nein, das haben wir wirklich nicht. Das wäre jetzt gelogen, weil das haben wir nicht. Und ich glaube, das ist bei uns hier auch nicht nötig, weil wir haben ein Haus, im Hotel ist auch Technik drinnen und ich glaube nicht, dass wir dann noch das übertreiben sollen. Nicht? Ich halte sehr viel von dem, was Sie jetzt gesagt haben, aber wo wir schon investieren, ist zum Beispiel in die Betten. Da, wo Sie momentan, glaube ich, in Ihrem Zimmer, wo Sie drinnen sind, wir haben Hestensbetten und das sind die teuersten Betten der Welt. Also diese Betten schlafen eigentlich nur die Stars der Stars. Das teuerste Bett von Hesten kostet, glaube ich, bei die 80.000 Euro. Diese Betten, was wir haben, kosten nicht 80.000 Euro, aber die sind auch sehr teuer. Das sind Betten, die kommen aus Schweden und die sind alles handgemacht und mit nur Naturmaterialien drinnen. Also Sie werden sehen, Sie werden sehr gut schlafen. Es sind oft Gäste, die kommen, die nicht wissen, was das ist und die sagen, Stefan, was sind das für Betten? Wir haben geschlafen wie ein Baby. Dann sage ich, ja, das sind diese Betten, die sind eben mit Rosshaar gemacht und Sie können sich aber das dann selber, oben ist schon ein bisschen beschrieben, was es ist. Deswegen, wir legen sehr viel Wert auf, denn bei den meisten Hotelbauten, das Letzte, was kommt, ist die Matratze. Und da wird dann gespart, weil es ist kein Budget mehr, da müssen wir irgendeinen Schrott hineintun. Und das ist schlecht, denn ich sage, meine Gäste müssen gut schlafen, denn ich kann nur Urlaub machen, wenn ich auch gut geschlafen habe, denn dann ist auch der Geist wieder fit.
Ja, Herr Fauster, Sie haben ja gesagt, dass Sie auch schon lange CO2-neutral hier arbeiten, zu einer Zeit schon, als eigentlich kaum jemand da dran gedacht hat oder das für notwendig gehalten hat, haben Sie das begonnen. Wie kommt's? Wie lange machen Sie es schon?
Die CO2-Neutralität machen wir jetzt schon seit 2013, dass wir auch dort jedes Jahr eine Bilanz erstellen, wo wir genau monitorieren, wie viel wir Energie verbrauchen, wie viel wir Wasser verbrauchen, wie viel wir vegetarische Gerichte haben, wie viel wir Fleischgerichte haben und, und. Wir machen dann eine genaue Berechnung und am Ende kommt für einen Unternehmen, wie wir haben, mit Hotel, Landwirtschaft und dem Bauernhof mit, am Ende haben wir ungefähr 95 Tonnen CO2, was übrig bleiben. Deswegen diese CO2-neutral ist ein bisschen ein Greenwashing auch und ich bin auch da dagegen. Ich sage zwar, wir machen die CO2-Bilanz, aber wir haben immer noch die 95 Tonnen. Um Ihnen nur ein paar Zahlen zu nennen, ein Südtiroler Bürger in Südtirol, der verbraucht ungefähr im Jahr, oder der emittiert im Jahr ungefähr 6 Tonnen. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind ein sehr privilegiertes Volk, weil wir sehr viel Wasserkraft haben. Also dann sinkt für jeden schon automatisch die CO2-Bilanz, der in diesem Land wohnen darf, wo wir sind. Nur damit ihr oder auch ihre Zuhörer ein bisschen eine Ahnung haben, 6 Tonnen eine Person, 96 Tonnen ein Hotel mit 37 Zimmern, Landwirtschaft dabei und, und. Was tun wir? Du kannst dich nicht CO2-neutral machen, denn dann musst du gestorben sein und unter der Erde liegen. Das geht nicht. Solange wir arbeiten, werden wir immer CO2 emittieren, glaube ich. Aber wir müssen halt schauen, damit wir das irgendwo in Balance bleiben. Diese 95 Tonnen, was übrig sind, von denen erzählen wir auch, das sagen wir auch den Gästen, denn die Gäste reisen noch mit Autos an und meine Mitarbeiter haben ein Auto. Wir monitorieren auch, wo meine Mitarbeiter herkommen, die Wege, was sie haben. Wir als Familie haben auch Autos und. Und das kommt alles da hinein. Aber diese 95 Tonnen tun wir kompensieren. Aber ich sage nicht, dass die dann weg sind. Die sind nicht weg. Aber wir probieren etwas zurückzugeben. Und wir unterstützen da in Uganda ein Trinkwasserprojekt für sauberes Trinkwasser, um die Sache ein bisschen abzumildern. Aber sie sind immer noch da. Deswegen, diese Kompensation ist für mich nicht eine Entschuldigung, sondern ich sage, ich mache das, weil uns das vielleicht ein bisschen Freude macht, auch etwas zurückzugeben. Wo die Leute, die weniger Schuld haben an die CO2-Emissionen, als wie wir hier. Denn ich kann nicht jemanden drüben verantwortlich machen, der mit dem Kameldreck sich den Kaffee warm macht.
Gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Ihre Gemeinwohlorientierung, können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen kurz beschreiben?
Also die Gemeinwohlbilanz ist für mich ein sehr tolles Tool, um deinen Betrieb zu durchleuchten. Ich bin seit 2013 bin ich zur Gemeinwohlökonomie dazugekommen. Vorher haben wir immer schon so gewirtschaftet. Im normalen Wirtschaftssystem, in dem monetären Wirtschaftssystem, was wir momentan haben auf der Erde, dort werden momentan die Gewinne privatisiert und die Probleme werden sozialisiert. Und ich bin einfach der Meinung, dass das nicht richtig ist. Und bei der Gemeinwohlbilanz erzählen einfach andere Werte. Weil im monetären System wird ein Unternehmen auf der Börse gelistet nach dem monetären Gewinn. Ob das jetzt Waffen produziert, im Krieg investiert, die Umwelt verseucht, egal was das tut, ob das Shell ist oder wie sie alle heißen, je höher der Gewinn, je höher der Wert an der Börse. Bei der Gemeinwohlökonomie, das sind einfach andere Werte. Da geht es nicht um den Maximalen, da geht es nicht um die Gewinnmaximierung, sondern da geht es um Werte. Wie geht es meinen Gästen? Wie geht es meinen Mitarbeitern? Wie geht es mir? Wie geht es der Familie? Wie geht es meinen Lieferanten? Aber wie geht es den Lieferanten von meinen Lieferanten? Und da sind Werte drinnen, da geht es um die Transparenz, um die Nächstenliebe, da geht es um die Demut, da geht es um den Respekt. Es ist einfach eine andere Art zu wirtschaften. Es wäre eigentlich die richtige Art zu wirtschaften. Denn wenn wir alle so wirtschaften würden, dann hätten wir viele Probleme auf dieser Erde weniger. Weil wir Menschen haben momentan in allen Dingen einen Preis gegeben. Und in Wirklichkeit hat alles einen Wert. Und wenn wir wieder nach Werte konsumieren würden, dann würde vielleicht der Flug nach New York nicht 300 Euro kosten, sondern er würde vielleicht 20.000 Euro kosten. Okay, das heißt nicht, dass der Mensch nicht darf nach New York fliegen, aber dann fliegt er vielleicht einmal im Leben nach New York. Und nicht wie momentan für 2 Stunden zum Shopping oder 2 Tage zum Shopping nach New York. Das ist unser Problem, was wir auf diesem Planeten haben. Es heißt nichts, dass du nicht alles machen darfst, nur ein bisschen, moderat und drüber nachdenken, warum.
Ja, das klingt richtig gut und da sind wir voll bei Ihnen, was diese Gemeinwohlorientierung angeht, diese Art von Wirtschaften und auch vor allem der Unterschied zwischen Wert und Preis. Können Sie das genau messen? Woran machen Sie das fest?
Schauen Sie, als wir 2013 zur Gemeinwohlökonomie dazugestoßen sind über das Terra-Institut in Brixen, haben wir geglaubt, dass wir relativ gut unterwegs sind. Ja? Und dann haben wir eben angefangen, unsere Produkte zu schauen, wo sie herkommen und auch die Lieferketten anzuschauen. Und dann ist es uns ein bisschen wie Schuppen vor den Augen gefallen, denn wir haben immer gedacht, ja, der Kaffee, das ist eh kein Problem. Nicht? Dann haben wir mal geschaut, wo kommt unser Kaffee her? War für uns eine Katastrophe. Nicht? Kaffee zum Beispiel ist momentan das zweitverbrauchste Ressource auf dieser Erde nach Erdöl. Und wir müssen genau wissen, wenn wir heute irgendwo einen billigen Kaffee trinken, dass wir auf der anderen Seite der Erde uns einen Sklaven halten. Und das dürfen wir nicht tun. Jeder kann heute sagen, mir ist das egal, das ist meine Art zu leben. Aber es kann heute keiner mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Was haben wir gemacht? Also wir haben diesen Kaffee angeschaut und gesagt, so etwas können wir nicht im Haus haben, das geht ja nicht. Nicht? Und da sind wir eben drauf gekommen, wir müssen das ändern. Und dann haben wir eben geschaut, was können wir tun. Dann haben wir zum Beispiel einen Kaffee gefunden, der ist biozertifiziert, der kommt aus fairem Handel. Wir kennen auf der anderen Seite der Erde die kleinen Produzenten. Der Kaffee kommt zu uns nach Südtirol, wird hier geröstet und es gibt ihn dann bei uns zu trinken und auch, für, auch zum Frühstück dazu dann nicht. So haben wir alle Produkte durchleuchtet nicht? Und so kommst du eben auch schauen, wie das mit den Lieferketten ausschaut, bis ans Ende ist für uns wichtig. Denn heute... Wenn Sie heute in den Supermarkt gehen, dann kriegen Sie heute doch den Huhn um 4,50 Euro, 5 Euro das Kilo. Diese Hühner, was wir im Haus haben, die kosten 25 Euro das Kilo. Und dann sagen zu mir oft Menschen, das ist nur für Besserverdiener, die können sich sowas leisten. Und ich sage, das stimmt nicht, das könnte sich jeder leisten. Denn wenn ich heute bei 25 Euro weiß ich genau, ich kenne den Hof, wo die Hühner aufwachsen, ich kenne den Bauer, ich weiß, den Kreaturen geht's gut, ich kenne den Metzger in Brixen, wo sie geschlachtet werden, und dann bringt der mir sie zu mir her. Mit 25 Euro habe ich alles bezahlt, dann ist es eine ethische Entscheidung, ob ich Fleisch esse oder nicht. Bei den 5 Euro, da habe ich nur diesen Preis an der Kasse bezahlt. Der Preis von diesem Huhn ist in Wirklichkeit 50 Euro, wenn ich alles hineinrechne. Die Antibiotika, die was präventiv vorausgegeben werden, die Fleischer, was ausgebeutet sind aus Drittarbeiter oder wie die alle heißen, Leiharbeiter, die Kreatur, die Natur, was umweltverpestet worden ist, und plus tut es mir selber nicht gut, wenn ich das Zeug esse. Ich habe die 5 Euro bezahlt und die 45 Euro zahlt die Gesellschaft. Und das ist nicht richtig. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir die Lieferkette bis ans Ende kennen. Und das ist für uns in Drumlohof, wie ich schon gesagt habe, sehr wichtig. Und wie gesagt, 80% von unseren Produkten kennen wir die Lieferkette. Und wir haben auch noch Teile im Haus, wo wir sie wirklich nicht kennen, aber wir arbeiten dran. Und das sagen wir auch ganz offen, dass wir nicht perfekt sind, sondern dass wir auf einem Weg sind. Und wir probieren immer wieder. Und das Schöne ist, wenn du eine Gemeinwohlbilanz erstellst und auch die Mitarbeiter mit hineinnimmst, da entsteht so eine Dynamik. Da kommen oft bei uns ein Produkt in Haus herein, wo dann die Mitarbeiter sogar sagen, Stefan, was sollen wir mit dem Zeug da tun? Das können wir gar nicht haben. Ja, wow, das habe ich nicht gesehen. Und verstehen Sie, dann schauen die schon drauf, nicht? Aber auch in der Familie, meine Töchter und so, die leben das auch so mit und tragen das mit auch. Und man schaut dann, wie skeptisch die auch werden und wir uns gegenseitig dann schauen können, dürfen wir das tun, dürfen wir das nicht tun.
Also ich finde es fantastisch, Tina. Das ist visionär. Das ist vor allem so, wie es tatsächlich sein sollte. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ja, Sie haben gesagt, man kann sich auch anders entscheiden. Ja, man kann sich entscheiden gegenüber der Umwelt oder der Gesellschaft, ich sag's mal deutlich, ein Arsch zu sein. Aber ich glaube immer, es kommt irgendwann auch das zurück, was man austeilt. So im Guten, aber auch im Schlechten. So. Und wenn dann die Antibiotika einfach nicht mehr wirken, ja, weil man damit versaut ist und man braucht eins, dann hat man halt ein Problem. Dann zahlt man den Preis. Und ja, insofern finde ich es klasse. Ich habe jetzt im ersten Eindruck so die Atmosphäre hier genossen schon und auf mich wirken lassen, hier da, wo wir gerade sitzen oder im Zimmer. Ich habe das Gefühl und eine Gewissheit, in einem wirklich hochwertigen Haus zu sein und nicht in einem Haus, wo so ein Schrott rumsteht. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass hier ein Gast auf irgendwas verzichten muss, weil sie sagen, okay, wir achten sehr darauf, wir machen das nicht, das nicht, das nicht. Aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ein Gast hier was verzichten muss. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch. Wenn jemand daherkommt, weiß er, er kriegt alles. Aber er hat eigentlich, oder er kann ein gutes Gewissen haben, weil sie machen alles, was möglich ist.
Genau.
Besser geht's eigentlich.
Genau.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Also da kann ich mit gutem Gewissen gut genießen bei Ihnen. So, den Eindruck habe ich. Jetzt soll es ja weitergehen. Sie haben vorher noch was erzählt von einem Taufrischgarten, richtig?
Genau.
Was ist denn das?
Das ist ein kleines Projekt, das wir angestupst haben, jetzt mittlerweile vor 5 Jahren. Dort haben wir uns zusammengetan. Am Anfang waren wir 5 Gastwirte und haben gesagt, wir möchten im Sommer unser Gemüse selber anbauen. Wir haben hier vor Sand in Taufers ungefähr 700 Hektar und das ist alles ein ebener Boden. Und da gehen immer die ganzen Bürger von Sand in Taufers, ist ein bisschen das Wohnzimmer von denen. Denn dort geht man im Winter spazieren, weil dort ist die Sonne und im Sommer geht man da spazieren, die Leute treffen sich dort. Aber dieser ganze Boden ist praktisch eine ökologische Wüste, weil es gibt nur Gras und Mais. Also wir bauen dort nur Futtermittel an, die Tiere zu füttern, damit wir dann die Tiere essen können. Und das ist einfach, für mich ist das ein Wahnsinn. Mein Wunsch wäre oder mein Traum wäre, wenn diese große Fläche könnte wieder die Speisekammer der Bürger von Arntal oder auch von Sand in Taufers werden, damit wir dort wieder eine Biodiversität hineinbekommen, damit wir vielleicht Korn anbauen, damit wir einen Mohn anbauen, damit wir ein Gemüse anbauen und, und. Aber es muss auch der Bürger mitmachen hier und da muss dann auch dem Bauer eine Abnahme garantieren. Weil wir dürfen nicht nur den Bauern die Schuld geben, ihr baut nur Mais und Gras an. Der Bauer baut genau das an, was für ihn am einfachsten ist und wo er auch schaut, dass er einen Gewinn macht, weil er muss ja überleben. Und er kann nicht sagen, ich bin nur euer Landschaftsgärtner und wir kaufen dann irgendwo einen billigen Dreck von irgendwo anders her. Deswegen, und dann, wenn wir da hingehen jetzt, dann zeige ich Ihnen das ein bisschen und dann können wir uns das anschauen.
Ja, super, da bin ich gespannt. Dann gehen wir mal los.
Okay.
Das Hotel Drumlerhof, das liegt in Sand in Taufers, aber nicht vorne an der Hauptstraße, wie viele große Hotels hier im Arntal liegen, sondern eine Straße zurückgesetzt, sodass man das gar nicht von vorne sieht. Da muss man wirklich wissen, dass man hier hin möchte, um ja in dieses Hotel zu kommen. Wenn man dann aber eine Straße eben weg von der Hauptstraße sich befindet, dann sieht man es dann aber auch gleich. Dann fällt nämlich die Außenfassade dieses Hotels doch sehr schnell sehr ins Auge.
Ja, ich meine, das Haus liegt einfach mitten im Ort. Ja, das ist auch richtig schön. Das ist auch so ein bisschen verwinkelt hier, die Gässchen und so. Und mittendrin und sehr grün umrahmt liegt dieses Hotel mit einer super markanten Fassade. Da sind, ja, wie soll ich das beschreiben, Tina? Also es sieht eigentlich so aus, als wären es in der Mikrobetrachtung wie quadratische Wandfliesen, so circa 20, 30 Zentimeter jeweils in der Seitenlänge. Und die sind dann unterteilt in ein dunkles und in ein helles Dreieck. Durch die Anordnung dieser Dreiecke, wie sie unterteilt sind, siehst du noch viele, viele verschiedene Muster, wenn du mehrere Elemente auf einmal ins Auge nimmst. Und das Ganze, ja, erinnert tatsächlich an, ja, so Holzelemente, Klapplehnen, sonstige Holzwehrtürme oder Gänge oder sowas von ja, älteren Burgen. Vielleicht ist das ja auch eine Anlehnung oder eine Anspielung auf die Burg Taufers, die ja hier auch super sichtbar ist. Von der Dachterrasse zum Beispiel, wunderschön. Auf der Anhöhe liegt hier, bevor es nach hinten dann ins Arntal geht. Ja, das ist einfach super außergewöhnlich schön. Weil jetzt das auch nicht so ein Riesenkasten ist, der einfach der Länge nach hingeklatscht ist, sondern auch so ein bisschen verwinkelt gebaut und ja, ist auch so in mehrere Teile unterteilt. Ja, es ist sehr schön gestaltet. Man sieht die Holzbalkone. Im Übrigen hat uns der Chef des Hauses ja auch erzählt, dass zumindest ein Teil davon in Holzbauweise errichtet worden ist. Und
was ich ziemlich bemerkenswert finde, ist, wenn man an dieses Hotel ranfährt, dann gibt es einen sehr großen Außenbereich, der wunderschön grün gestaltet ist. Da steht ein Haselnussbaum im Garten, da gibt es eine Tanne oder mehrere, da gibt es Blumen, aber auch Kräuter. Und überall stehen so kleine, hübsche Bistrotische, wo die Tischfläche aus hellem Holz ist und das Gestell, so wie das Gestell der Stühle, eben aus diesem geschwungenen Gusseisen gemacht ist. Aber eben auch unter der Terrasse gibt es dann auch nochmal so schöne Tische, die ja, die rosa Auflagen drauf haben, die grüne Auflagen drauf haben. Also das macht es unglaublich einladend, hier Platz zu nehmen. Und das genau kann man hier im Drumlerhof auch machen, denn bei schönem Wetter wird immer draußen gedeckt. Also da wird zum Frühstück morgens draußen eingedeckt und zum Abendessen wird eben auch draußen eingedeckt. Und so kann man wunderbar im Freien sitzen und essen und genießen und die lauen Sommernächte genießen. Also das ist eine echt schöne Sache. Aber selbst wenn man reingeht in dieses Hotel, dann stellt man fest, dass mit wenig Schnickschnack gestaltet ist der Eingangsbereich. Also der ist ziemlich puristisch, aber doch mit schönen Stoffbezügen in dunkelgrüner Farbe und auch wieder mit viel Holz gearbeitet eben. Das macht schon den Eingangsbereich ziemlich einladend und so ein bisschen wohnlich, so ein bisschen fast wie ein Wohnzimmer.
Der Restaurantbereich ist in mehrere Räume aufgeteilt. Der eine, wo wir auch unser Frühstück genossen haben, als wir es innen genossen haben, ist auch sehr von klaren Linien gekennzeichnet, von hellem Holz. Man riecht auch dieses Holz nicht nur in der Eingangshalle, ist es ja nicht im Eingangsbereich, sondern auch dort. Das ist unheimlich angenehm. Klare Linien, sehr schön. Kein Firlefanz, kein Schnickschnack, aber trotzdem sehr gemütlich. Auch der hintere Restaurantbereich ist echt auch gediegen gestaltet und lädt wirklich dazu ein, dass man da entweder zu zweit oder mit der Familie ist oder auch vielleicht eine kleine Feier macht. Also richtig toll.
Und Holz spielt dann auch natürlich die wesentliche Rolle in den Zimmern. Wir haben hier so eine kleine Suite, die ist unheimlich hübsch gemacht. Auch hier sehr minimalistisch, schön mit Holzverkleidung, mit dem hellen Holz. Das riecht man auch, wenn man in das Zimmer reinkommt. Also dann riecht man Holz und man hat ein bisschen das Gefühl, man steht inmitten des Waldes. Dann liegt ein wunderschöner, hellrosa gehaltener Teppich eben in dem Aufenthaltsbereich, wo auch ein Fernseher ist und ein kleiner Kamin, ein Ledersofa und zwei Stühle. Und was ich ganz schön finde, ist, dass die paar Türen, die es hier gibt, das sind Schiebetüren aus Holz. Das finde ich großartig. Und zwar Schiebetüren, wo zwei Türen drin sind. Also wie eine Flügeltür, rechts und links schiebe ich die auf und zu. Und das gibt, ja, ich finde diesem Raum so ein bisschen so eine Hüttenromantik, habe ich das Gefühl.
Ich finde vor allem auch den Fußboden super. Das ist ein helles Holz. Und dieses Holz ist unheimlich weich, wenn du hier barfuß drüber läufst. Das wirkt fast wie ein bisschen ein Waldboden. Ja, es ist richtig weich, total angenehm und macht richtig Laune hier, einfach sich auch barfuß im Raum zu bewegen. Es gibt auch einen Balkon, der ebenfalls aus Holz ist. Da würde ich dir allerdings raten, wenn du barfuß da drauf gehst, pass auf. Diese Holzlatten sind durchaus etwas robuster und da kann man auch gerne Schuhe anziehen, dass du dir da nicht irgendwas reinreißt. Aber natürlich kannst du hier wunderbar sitzen und kannst in die umliegenden Berge schauen und in die ja, größere, breitere Ebene in Talrichtung Bruneck. Und natürlich von hier oben schaust du auf diesen wunderbaren Bereich. Es gibt auch einen tollen Pool, nämlich ein Panoramapool um dein Dach im vierten Stock. Das ist quasi auf Höhe auch mit der Dachterrasse. Der Pool ist nicht besonders groß, aber er ist sehr angenehm, eine sehr angenehme Wassertemperatur. Du kannst da durchaus schwimmen, du kannst aus diesen Panoramafenstern eben auch hier auf die sogenannte schlafende Frau zum Beispiel schauen, die jetzt im Moment gerade komplett im Nebel oder in den Wolken liegt. Hier haben wir heute tatsächlich einen minütlichen oder manchmal sogar sekündlichen Wechsel von den Wolkenformationen. Die sind mal im Tal in der Hälfte, mal sind sie oben, dann sind sie da, dann sind sie weg. Also es ist wirklich irre, wie schnell das hier wechselt. Und ja, von dieser Dachterrasse, das habe ich ja schon gesagt, kannst du natürlich toll auf diese Burg schauen. Es hat sehr schöne, angenehme Liegestühle da oben. Es hat auch einen kleinen Whirlpool da oben. Da ist auch die Sauna. Da ist auch der Saunabereich.
Und man kann die andere Seite bis zum Kronplatz schauen. Also wir haben ganz toll auch die Abfahrten, die Skiabfahrten im Winter, die ja jetzt eben gerade grün sind, haben wir da ganz wunderbar sehen können. fanden wir jetzt speziell ganz besonders super, weil wir waren ja schon vor vielen, vielen Jahren am Kronplatz zum Skifahren und da kann man nochmal genau gucken, wo sind wir denn da runtergefahren und wie steil waren das tatsächlich. Weil im Sommer stellt sich ja so eine Piste, wenn die grün ist, mal völlig anders dar, als wie wenn sie im Winter weiß ist.
Hör schon mal, das war die schwarze Abfahrt, die bin ich in Bahnrekord runter, also in meinem Bahnrekord. Ich weiß nicht.
Ich bin heute noch stolz, dass du diese Abfahrt runtergefahren bist.
Und ich bin froh, dass es unser letzter Skiurlaub war, den wir dort gemacht haben. Ja, schön, das ist eine tolle Erinnerung natürlich. Und also, es ist einfach ein super schönes Haus. Also du fühlst dich hier unheimlich wohl, du schläfst hier richtig gut. Das hat der Chef des Hauses ja auch schon ausgeführt, auch mit den Betten. Also tipptopp, ein tolles Bad, ja.
Ja, Service ist super. Also hier ist man wirklich Gast. Hier fühlt man sich als Gast. Hier wird man unglaublich nett empfangen und auch umsorgt. Und das macht Freude, so ein paar Tage hier zu verbringen.
Ja, nach diesen ersten Eindrücken freue ich mich auf die nächste Folge, wenn es darum geht, diesen wirklich außergewöhnlichen und gesellschaftspolitisch und wirtschaftspolitisch unheimlich interessanten und wichtigen und guten Ansatz der Gemeinwohlökonomie tatsächlich mal live übersetzt zu bekommen. Freue dich auf die nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.